Ich lese den Predigttext aus dem 4. Kapitel des Lukas-Evangeliums. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst, und werdet sagen: Wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier, in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige. Aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bete zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Morgen und danke, dass wir diesen Gottesdienst haben, um dir zu begegnen und uns Gedanken zu machen über dich und auch über unser Leben. Und du siehst die Fragen, die jeden und jede von uns so beschäftigt, mit denen wir hier auch angekommen sind. Und ich bitte dich, dass du diesen Text und diese Predigt dazu gebrauchst, in diese Fragen hineinzusprechen. Amen. Ja, wir kommen heute zum Abschluss oder vielleicht auch zum vorläufigen Abschluss unserer Predigtserie, in der wir uns so verschiedene Texte über Jesus angeschaut haben, immer wieder mit der Frage, die auch so die Überschrift ist: Jesus, was willst du uns geben? Und wir schauen uns heute so einen letzten Aspekt an, den Jesus uns geben will, denke ich. Und zwar, dass Jesus uns so eine Art Ausrichtung für unser Leben geben will. Man könnte auch sagen, er will uns so eine Überschrift geben, die wir über unser Leben stellen können. Das heißt, er will uns was geben, von dem her wir unser Leben immer wieder so verstehen können. So ein Ziel, wo wir unser Leben und unser Handeln immer wieder einsortieren können. Das heißt, ich glaube, es geht hier um eine Antwort auf eine ganz wichtige Frage, die jeden und jede von uns immer wieder beschäftigt. Und zwar die Frage: Wozu bin ich eigentlich hier? Ja, was kann ich mit meinem Leben machen? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Rolle? Ich würde sagen, danach suchen wir alle immer wieder. Ja, wir brauchen Antworten auf diese Frage. Wir brauchen vielleicht so eine Ausrichtung, so einen Sinn hinter den Sachen, die wir so tun. Und ich glaube, genau das will Jesus uns geben. Und darüber will ich heute Morgen mit euch nachdenken unter 3 Überschriften. Zunächst mal, was ist diese Ausrichtung, die er uns geben will? Dann, warum scheitern wir oft an dieser Ausrichtung? Und schließlich, wie können wir uns diese Ausrichtung immer wieder neu von Gott schenken lassen? Zunächst mal, was ist diese Ausrichtung? Und zwar finden wir die hier in diesem kurzen Text, den wir gerade gelesen haben. So ganz kurz zur Einordnung, das ist am Anfang von Jesu Wirken. Ja, also er hat gerade angefangen, so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die ersten Wundergeschichten waren im Umlauf. Die Leute haben über Jesus geredet. Und jetzt kommt er so in seine Heimatgegend und hält jetzt hier eine Art Antrittsrede. Das heißt, er sagt den Leuten jetzt: Hier ist mein Programm, das ist, was ich vorhab, das ist, wozu ich gekommen bin. Und dazu zitiert er dann eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, das er auf sich überträgt und sagt: Leute, ich bin gekommen, um den Armen gute Nachricht zu bringen. Ich bin gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Ich bin gekommen, um die Blinden sehend zu machen und die Unterdrückten, oder man könnte auch übersetzen, die Misshandelten, frei zu machen. Ich bin gekommen, Gnade zu bringen, ja, wie er das dann nennt, das Gnadenjahr des Herrn. Das ist also seine Agenda. Ja, dazu ist er da. Und wenn man sich diese Kategorien jetzt mal so zusammen anschaut, dann könnte man vielleicht sagen, Jesus ist gekommen, um zu heilen, ja, um gesund zu machen, was krank ist, um gerecht zu machen, was ungerecht ist. Also gute Botschaft für Arme, das bedeutet ja nichts anderes als soziale Gerechtigkeit. Ja, Jesus will sich dafür einsetzen, für die Leute, denen es nicht so gut geht, die neben runterfallen in der Gesellschaft, für die ist er gekommen. Und Gefangene zu befreien, naja, das bedeutet eigentlich nur Missstände anzugehen, gegen die Großen aufzustehen. Ja, dafür will Jesus sich einsetzen, für die Freiheit von Menschen, die auf irgendeine Weise unterdrückt sind. Und Blinde sehen zu machen, naja, das bedeutet nichts anderes als körperliche Genesung, ja, Heilung von Krankheiten, dafür will Jesus sich einsetzen, für Leute, die leiden, die nicht gesund sind. Und schließlich Misshandelte frei zu machen. Naja, das bedeutet, Wunden zu heilen, neue Anfänge zu schaffen. Ja, dafür will Jesus sich einsetzen. Für Menschen, die viel durchgemacht haben, die verletzt sind, die Außenseiter sind. Das ist seine Agenda. Das ist seine Überschrift. Und wenn wir jetzt dann so die nächsten Texte über Jesus lesen, dann stellen wir fest, dass er ja genau das dann auch gemacht hat. Ja, also schon direkt im gleichen Kapitel wird uns erzählt, wie er eine Person heilt, die im Fieber lag. Kurze Zeit später gibt er Tausenden von Menschen zu essen, die hungrig waren. Und so geht das dann immer weiter. Ja, Jesus macht aus den Übersehenen, aus den Außenseiter, die macht er zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, ja, zum Fokus seiner Aufmerksamkeit. Er befreit Leute immer wieder von ihrem seelischen und körperlichen Leiden. Er kämpft gegen religiöse Unterdrückung, gegen staatliche Unterdrückung. Er stellt Leute an den Pranger, die ihre Mitmenschen ausnutzen. Das heißt, das war sein Ziel. Das war seine Überschrift. Gesund zu machen, was krank ist. Gerecht zu machen, was ungerecht ist. Und jetzt hören wir das vielleicht so und sagen, okay, cool, ja, also, dass Jesus so ein großes Ziel hat, ist ja großartig. Aber für uns passt das irgendwie nicht. Weil also Blinde zu heilen, wer kann das schon? Und Gefangene zu befreien, naja, also, wie soll das gehen? Und jetzt klar, als Christen sind wir auch seine Nachfolger und Nachfolgerinnen, das heißt, sein Programm ist bestimmt auch irgendwie unser Programm, aber diese Liste hier, ja, das, was hier gerade aufgezählt ist, das ist doch als Überschrift jetzt auch für unser Leben eher unpassend, oder nicht? Die Aufgabe ist zu groß, das passt irgendwie nicht. Wobei man sich, glaube ich, an der Stelle mal die einfache Gegenfrage stellen muss, ist es wirklich so unpassend? Ist es wirklich zu groß? Also gibt es denn unter uns zum Beispiel keine Menschen, die im medizinischen Bereich sich einsetzen, die arbeiten dafür, dass es Menschen tatsächlich körperlich besser geht? Gibt's das nicht? Oder gibt es unter uns keine Leute, die sich bewusst für den ärmeren Teil der Gesellschaft einsetzen, für Geflüchtete, für Obdachlose, für Menschen, die neben runterfallen? Und haben wir eigentlich keine Leute, die im journalistischen oder im politischen Bereich arbeiten und Missstände aufdecken wollen, angehen wollen, was falsch ist in dieser Welt? Oder weiter gefragt, haben wir denn keine Lehrerinnen und Lehrer, die sich dafür einsetzen können, dass Kinder einen guten Start oder eine gute Bildung haben, auch die Kinder, die aus sozial schwächeren Verhältnissen kommen? Und haben wir keine Künstlerinnen und Künstler, ja, die durch ihre Musik, die durch ihre Kunst Menschen dabei helfen können, Schwieriges zu verarbeiten, wieder Schönheit zu erleben? Und haben wir niemanden, der sich ehrenamtlich engagiert, im Nachtcafé oder in anderen Einrichtungen, wo Menschen ganz praktisch geholfen wird? Oder kennen wir eigentlich auch keine Organisationen, die auch nur mit ein bisschen von unserem Geld ganz viel erreichen könnten? Für Menschen, die krank sind. Für Menschen, denen es schlecht geht. Und ich dachte dann, mit heute, so mit der Wahl, haben wir denn auch heute auch keine Stimme, die wir einsetzen können für Menschen und für Parteien, von denen wir denken, dass es sie eine bessere und gerechtere Welt anpeilen. Und ich finde, wenn man dann so anfängt, drüber nachzudenken, dann geht die Liste immer weiter. Ja, also können wir nicht bewusst einkaufen und damit zumindest einen kleinen Beitrag da setzen mit Spitzen gegen Firmen, die Menschen ausbeuten. Ja, und überhaupt haben wir keine 5 Minuten am Tag, wo wir vielleicht beten können für Leute, denen es nicht gut geht? Und haben wir keinen Abend mal frei, um tatsächlich auch jemanden zu treffen, der gerade ein Gespräch braucht oder uns mit jemandem zu verabreden, der neu in der Stadt ist und auf Leute angewiesen ist, die sie jetzt ihnen kennenlernen oder sie kennenlernen? Das heißt, ich fand so, im Nachdenken ist diese Überschrift überhaupt nicht zu groß. Im Gegenteil. Ich finde, sie gibt uns sogar eine ganz tolle Brille. Ja, sie gibt uns so eine Perspektive auf unseren Alltag, auf unseren Job, auf unser ehrenamtliches Engagement, auf Freundschaften, auf Familie. Das kann einem so ganz neu wieder so ein Warum geben. Warum bin ich eigentlich angetreten? Was wollte ich eigentlich verändern? Wo kann ich eigentlich mithelfen? Oder es kann uns auch neu diesen Anstoß zu geben, was kann ich denn tatsächlich auch im Kleinen machen mit den Dingen, die ich mache? Mich einsetzen für mehr Gerechtigkeit, für die Beseitigung von Missständen oder dazu beitragen, dass es Menschen körperlich oder seelisch besser geht. Und wenn es nur mein Arbeitskollege ist. Ich finde, das gibt erstmal so eine ganz tolle Brille. So eine ganz tolle neue Überschrift für die Sachen, die wir vielleicht sowieso machen und die ganz neu jetzt mit einem Sinn aufgeladen werden. Das bringt uns aber direkt zum zweiten Punkt, warum wir das nicht umgesetzt kriegen. Denn ich finde in gewisser Weise, ich zumindest fand es auch so ein bisschen schmerzlich, darüber nachzudenken, weil es mich so ein bisschen eben tatsächlich erinnert hat, warum ich ursprünglich mal angetreten bin. Und es hat mich geschockt, wo ich sozusagen inzwischen gelandet bin. Ja, also das gilt vielleicht insbesondere für diejenigen von uns, die sowieso in sozialen Berufen arbeiten, also die angetreten waren, ganz direkt jetzt Menschen zu helfen, dass man so eine Anfangsleidenschaft mitgebracht hat in diesen Job und inzwischen vielleicht eher so ein bisschen zur Schattenseite dessen mutiert ist, was man eigentlich sein wollte. Also ich fange mal bei den Pastoren und Pastorinnen an. Da kenne ich das am besten. Ja, wir Pastoren und Pastorinnen, wir sind angetreten, Menschen zu helfen, für Seelen zu sorgen, ja. Also Zugang zu Gott zu schaffen. Wir haben da was für uns entdeckt, das wir mit anderen teilen wollen. Wir waren da ganz begeistert. Aber nicht selten enden Pastoren und Pastorinnen zynisch. Wir enden als Klugscheißer mit einem Helferkomplex. Wir sind Leute, wir werden Leute, die herzlich scheinen, ohne wirkliche Nähe zuzulassen. Wir können es vielleicht auch gar nicht mehr. Das Gleiche bei Journalistinnen und Journalisten. Das sind Menschen, die oft angetreten sind, Missstände aufzudecken, sichtbar zu machen, was sonst untergeht. Aber oft genug enden Journalistinnen und Journalisten als ewige Beobachter, die hart und schnell urteilen können und immer überall sehen, was schlecht ist, aber die eigentlich keinen Unterschied mehr machen, die immer nur noch kritisieren. Und auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Ja, das sind Menschen, die helfen wollten, die die Welt besser machen wollten. Aber die enden oft oder manchmal zumindest sozial so überlastet, dass sie privat asozial werden. Ja, die können gar nicht mehr mit Leuten umgehen, weil sie immer nur alle Probleme sehen und nicht mehr können. Aber gleichzeitig sind sie auf jeden Fall davon überzeugt, dass sie die einzigen guten Menschen auf diesem Planeten sind. Und Politikerinnen und Politiker, die angetreten waren, die Welt zu gestalten, mehr Gerechtigkeit zu bringen. Aber am Ende geht es vielleicht nur noch um das Gewinnen der Diskussion, um die Machtposition, sie entweder zu bekommen oder sie zu erhalten, egal was man den Leuten dafür erzählen muss, Hauptsache ich werde wieder gewählt. Diese Liste habe ich übrigens nicht selbst geschrieben, die habe ich von einer anderen Predigt aus dem Jahr 2012 von Christian Nowatzki aus dem Berlin-Projekt, aber ich fand sie so gut, dass ich sie hier auch vortragen wollte. Aber ich finde, selbst auch im ehrenamtlichen, im privaten Bereich ist es so. Ja, also wo wir vielleicht angefangen hatten, uns ehrenamtlich zu engagieren mit einem echten Herzensanliegen, kann es schnell zu so einem Hipness-Faktor werden. Ja, ich helfe auch irgendwo mit. Ich bin einer von den coolen und guten Leuten. Und aus einer gut gemeinten Spende, wo wir noch gerne einfach unser Geld weggeben wollten, wird schnell so ein Weg, weniger Steuern zu zahlen, unser Gewissen zu beruhigen. Wir tun irgendwas, also geben wir halt irgendwo Geld. Anders gesagt, ich glaube, selbst wenn wir angefangen haben mit so einer Agenda wie Jesus, werden wir schnell zynisch, wir sind in der Gefahr auszubrennen und so stellen sich dann bald andere Überschriften über unser Leben. Es geht nicht mehr um echte Missstände, sondern es geht um Karriere und Erfolg. Es geht nicht mehr um Leben fördern, sondern es geht darum, Geld zu verdienen. Es geht nicht mehr darum, wirklich zu helfen, sondern das eigene Ego zu stärken. Das heißt, ich glaube, wir kommen da dann doch schnell in so eine Abwärtsspirale rein, wo diese Überschrift, die Jesus uns vielleicht mal gegeben hat, rausfällt. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Also warum rutschen wir da rein? Und ich glaube, genau diese Frage bringt uns jetzt zurück zu dieser Geschichte, die ja auch so eine sehr merkwürdige Wendung nimmt. Ja, also zunächst ist Jesus hier der gefeierte Held, er sagt seine Agenda, alle applaudieren, alle finden es toll. Aber am Ende wollen die Leute Jesus umbringen. Und zwar wollen sie das, glaube ich, weil Jesus jetzt hier genau auch bei ihnen so den Finger in die Wunde legt, in die er an ihn auch bei uns legen will. Und zwar fängt er ja hier an, um das ein bisschen zu verstehen. Er fängt an mit diesem großen Statement, für wen er gekommen ist. Er sagt, er ist gekommen für die Armen, die Unterdrückten, die Gefangenen, die Misshandelten. Er sagt, Gottes Gnade kommt zu all denen, die Hilfe bedürfen. Ja, das ist die gute Botschaft, die er bringt. Und die Leute sitzen jetzt erstmal drin und sagen, yes, yes, yes. Ja, also die Armen, ja klar, wir sind alle irgendwie arm. Und die Gefangenen, ja, wir sind besetzt von den Römern als Juden. Ja, super, ja, wir sind gemeint, endlich macht mal einer was. Und alle applaudieren Jesus. Super, ja, leg los, wir freuen uns schon drauf. Aber Jesus zeigt das jetzt offensichtlich nur, dass sie nicht verstanden haben, was er sagen will. Was sie hören wollen, ist offensichtlich, dass sich jemand um ihre Problemchen kümmert. Und deswegen macht er weiter und sagt, also vielleicht sind diese Begriffe noch zu abstrakt für euch. Ja, lasst mich die mal noch mal ein bisschen genauer definieren. Lasst mich mal zwei Beispiele machen für die Art von Leuten, für die ich gekommen bin. Und dann bringt er diese Witwe auf Sarepta und Naaman als Beispiel und sagt, für die Leute bin ich gekommen. Ja, die meine ich tatsächlich. Und wer jetzt diese alttestamentlichen Geschichten kennt, ist klar im Vorteil. Ja, also ich kann sie jetzt nicht in der ganzen Ausführlichkeit erzählen. Aber ich denke, man kann diese beiden Beispiele ziemlich gut zusammenfassen. Und zwar waren das beide Menschen, die jetzt wirklich am Ende waren. Die wirklich bedürftig waren. Die eine, es war eine Witwe, ohne Mann, das heißt damals ohne Geld, ohne Einfluss, ohne jegliches Standing. Ja, als Elia sie trifft, ist sie kurz vorm Verhungern. Offensichtlich hat sich niemand um diese Frau gekümmert. Das heißt, das war ein absoluter Außenseiter. Das war ein Häufchen Elend. Und dieser andere, dieser Naaman, der war zwar steinreich, ja, der hatte Geld ohne Ende, der war der oberste Heerführer von Syrien, ein Mensch mit viel Erfolg, mit viel Einfluss. Aber dieser Mensch war unheilbar krank. Das heißt, er hatte genauso realisiert, er hat zwar vieles, aber eigentlich hat er nichts. Sein ganzes Kartenhaus war zusammengefallen. Das heißt, das sind jetzt hier zwei Menschen, die ganz unten angekommen sind, die sich bewusst geworden sind, wie sehr sie Hilfe brauchen, wie sehr sie Gnade brauchen. Die zwei haben das tatsächlich verstanden. Und jetzt sagt Jesus genau zu Menschen, wie diesen beiden bin ich gekommen. Denen ist Gott nahe. Denen will Gott Gutes tun. Und damit bringt er seine Zuhörer jetzt natürlich auf die Palme. Weil sie sagen, naja, entweder sieht Jesus mich gar nicht in dieser Kategorie, dann ist er nicht für mich gekommen, der macht nichts für mich, was soll denn das denn? Oder aber, was noch viel schlimmer ist, er sieht mich auch in dieser Kategorie. Ja, als einer von den wirklich Bedürftigen. Damit stellt er mich auf eine Stufe mit dem Elend dieser Welt. Mit den Außenseitern, mit den Losern. Und das bin ich nicht. Ja, dazu gehöre ich nicht. Also klar bin ich hilfsbedürftig, aber doch nicht so hilfsbedürftig. Und klar habe ich nicht alles im Griff, aber so alles im Griff haben tue ich auch nicht. Anders gesagt, klar brauche ich Gott, aber ich brauche ihn nur ein bisschen. Klar brauche ich Gnade, aber ich brauche sie nur ein bisschen. Worauf Jesus dann sagt, Leute, dann habe ich schlechte Nachrichten für euch. Gottes Gnade gilt nur denen, die realisieren, dass sie ihn wirklich brauchen. Das heißt, wenn ihr euch als was Besseres fühlt, als die armen, blinden, Gefangenen und Verwundeten, dann geht Gottes Gnade an euch vorbei. Und das macht die Leute so dermaßen wütend, dass sie ihn umbringen wollen. Aber ich habe mich an der Stelle gefragt, ob nicht genau das sozusagen auch unser Problem ist. Wir feiern Jesus dafür, dass er was tun wollte und will für die Armen und Bedürftigen. Wir applaudieren und sagen, das ist eine tolle Agenda, ja, tu das mal. Aber sobald er sich zu uns umdreht und sagt, und übrigens, du gehörst für mich auch in diese Kategorie, haben wir damit ein echtes Problem. Also arm, naja, das will jetzt keiner sein. Ja, so richtig bedürftig, so richtig auf andere angewiesen, so richtig auch auf Gott angewiesen. Das fällt uns unglaublich schwer, uns das einzugestehen. Wir würden doch lieber sagen, naja, ich kann auch schon selber, ja, ich brauche nur so ein bisschen Hilfe. Oder blind. Naja, also klar würden wir sagen, wir haben blinde Flecken, wir sehen nicht immer alles ganz klar, aber im Großen und Ganzen durchschauen wir doch auch vieles. Ja, meine Meinung ist schon in der Regel die richtige. Ja, wer von uns sagt denn, dass er auch falsch liegt? Oder gefangen? Naja, natürlich haben wir unsere kleinen Abhängigkeiten, aber ich meine, so schlimm sind die nicht. Ja, so ein bisschen weniger Alkohol wäre besser, aber komm, was ich trinke, ist in Deutschland völliger Durchschnitt. Und diese bitteren Gefühle, ja, die ich immer noch mit mir rumschleppe, meinem Partner, dem Chef oder der Chefin, Freund oder Freundin gegenüber, naja, das ist normal, ja, das hat mich nicht so im Griff. Und verwundet. Ja, klar, wir haben Narben, aber so schlimm ist es auch nicht. Es ist nicht so, dass ich wirklich Hilfe bräuchte. Ja, Paartherapie zum Beispiel, das ist für die wirklichen Problemfälle. Ich trenne mich lieber, als dass ich mir eingestehe, dass ich da eigentlich was so habe, wo ich dran arbeiten muss. Das heißt, ich glaube, wir ziehen da sehr, sehr gerne eine Linie zwischen den Hilfsbedürftigen und uns. Ich glaube, es fällt uns unglaublich schwer, uns mit den armen, blinden, Gefangenen und Verwundeten auf eine Stufe zu stellen. Oder mal ganz direkt gefragt, wenn wir die Welt jetzt in zwei Seiten aufteilen müssten, die Hilfsbedürftigen und die Helfenden, die Leute, die blind sind und die Leute, die eher den Durchblick haben, die Gefangenen und solche, die eigentlich das meiste im Griff haben, die Verwundeten und die klarkommen, die, die Gnade brauchen und die, die es nicht unbedingt brauchen, wo sortierst du dich ein? Auf welcher Seite stehst du? Und so laufen wir vielleicht an Obdachlosen vorbei, die ihr Leben anscheinend nicht auf die Reihe kriegen und denken, so arm, so überfordert sind wir nicht. Oder da ist die Bekannte, die politisch anders denkt und wählt und wir denken, wie blind kann man sein. Oder da ist der Onkel, der sich in Spielsucht verrannt hat und wir denken, das könnte uns nie passieren. Das heißt, wenn jetzt einer um die Ecke kommt und uns ins Gesicht sagt, dass wir eigentlich genauso überfordert, blind und gefangen sind und es vielleicht nicht mal merken, unser Hass wäre ihm sicher, selbst wenn die Person Jesus ist. Aber ich glaube, er macht das absichtlich. Und das bringt uns jetzt zum dritten kurzen Punkt. Wie wir uns diese Ausrichtung und diese Überschrift neu von Gott schenken lassen können. Denn ich würde sagen, Jesus kennt uns. Ich glaube, er durchschaut uns viel besser, als wir das selbst tun. Ich glaube, er sieht, wie oft wir auf andere Menschen herabschauen, ohne sie zu kennen, ohne ihre Geschichten zu wissen, wie viel wir kaputt machen mit unserer Arroganz, mit unserer Unbarmherzigkeit. Das heißt, er sieht, wie viel Gnade wir eigentlich bräuchten. Und er sieht, wie lächerlich das eigentlich ist, dass wir so wie selbstverständlich davon ausgehen, dass ein großer Teil der Menschheit vor uns und mit uns völlig verblödet war, ja, weil wir wissen ja, wie die Sachen sind. Wir haben eigentlich zu allem eine Meinung und da haben wir immer recht. Ja, wie blind kann man sein? Und ich glaube, er sieht auch, wie sehr wir gefangen sind. Und zwar vielleicht ohne es zu merken, weil unsere Abhängigkeiten kulturell anerkannter sind. Wo wir Status, Sex, Erfolg hinterherlaufen, dafür teilweise alles aufgeben und noch denken, es sei normal. Ich würde sagen, er kennt uns. Er durchschaut uns. Damit ist aber das, was wir unbedingt brauchen, ist, dass wir das sehen. Ja, dass wir das wieder neu sehen. Wir sind genauso verloren wie die Leute, die wir retten wollen. Das heißt, dass auch wir Gott brauchen. Das heißt, dass auch wir Gnade brauchen. Und ich finde, es gibt ja eigentlich auch nichts Schöneres, als sich das einzugestehen. Ja, mal diesen Druck von den eigenen Schultern zu nehmen und zu sagen, ja, ich habe nicht alles im Griff und ja, ich bin sehr bedürftig und ja, ich bin verletzter und gefangener, als es aussieht. Ich brauche Gnade. Eines der befreiendsten Dinge, die man sich überhaupt eingestehen kann. Das heißt, wir können an der Stelle eigentlich hören, Jesus ist auch für uns gekommen. Er ist gekommen, um auch uns in unserer Armut, in unserer Blindheit, in unserer Gefangenheit, in unseren Wunden zu helfen. Die Frage ist einfach, lassen wir ihn ran oder nicht? Und hier ist jetzt das Schöne. Denn angenommen, wir machen das. Angenommen, wir lassen ihn ran, wir erkennen uns als Bedürftige, dann glaube ich, dass wir tatsächlich immer wieder auch einen Unterschied für andere machen. Henry Nouwen, einer meiner Lieblingstheologen, bringt das in einem Zitat mal sehr schön auf den Punkt. Er sagt, was wir werden müssen, um anderen wirklich helfen zu können, ist, wir müssen Wounded Healers sein. Das heißt, verwundete Heiler und Heilerinnen. Menschen, die sich ihrer Verletzungen selbst bewusst sind. Menschen, die wissen, dass sie nicht von oben herab anderen helfen, sondern auf einer Stufe stehen. Die nicht als Helfenden den Bedürftigen helfen, sondern als Bedürftiger den Bedürftigen helfen. Und er fasst das dann ganz schön zusammen in einem Zitat, das ihr auch im Programmheft findet. Er schreibt, Barmherzigkeit lässt uns erkennen, dass die Sehnsucht der anderen nach Liebe auch in unserem Herzen wohnt und die Brutalität dieser Welt auch in unseren Impulsen zu Hause ist. Barmherzigkeit lässt uns die eigene Hoffnung auf Vergebung in den Augen unserer Freunde sehen, genauso wie den eigenen Hass in ihren bitteren Worten. Wenn sie töten, wissen wir, dass auch wir so hätten handeln können. Wenn sie Leben schenken, wissen wir, dass auch wir dazu fähig sind. Für einen barmherzigen Menschen ist Menschliches nie fremd. Weder Freude noch Sorgen, weder im Leben noch im Sterben. Ich glaube, das ist, wer wir sein könnten. Das ist, glaube ich, die Überschrift, die Jesus letztendlich über unser Leben setzen will. Verwundete Heilerinnen und Heiler. Das heißt, lassen wir ihn doch ran. Lassen wir ihn doch ran an unsere eigenen Baustellen, damit er uns immer wieder auch für andere gebrauchen kann. Amen.